Das Thema habe ich aufgegriffen, weil das mal einer zwischendurch vorgeschlagen hatte. Und ich bin sehr gespannt, was wir am Ende zu diesem Thema sagen. Es ist auch ein sehr breites Thema. Wir werden heute über viele auch biblisch grundsätzliche Dinge überlegen und sagen, das kenne ich doch alles. Entscheidend ist der Kontext und was wir daraus für Schlüsse ziehen. Im Dillenburger Verlag erscheinen gerade nach und nach 4 Bücher. Das dritte ist jetzt frisch Ende letzten Monats, Ende Mai erschienen, von Lennox und Gooding. Und die gehen diesen philosophischen Fragen nach und die begegnen diesen Atheisten, die sagen, es gibt keinen Gott und auch Philosophie ist halb so wild. Alles ist physikalisch bedingt. Das rankt sich um diesen verstorbenen Physiker aus dem Rollstuhl, Hawking, der ja auch in Essen Bussen finanziert hatte. Gott ist tot. Und ich denke, diese Herausforderung anzunehmen, ist für uns vielleicht ein bisschen, ja, wir haben doch gar keine Leute, die so ein Problem mit diesem Thema haben. Aber es ist vielleicht auch gut, ohne akute Not und ohne akute Leute, die sich da mit einem streiten, über dieses Thema einmal in Ruhe nachzudenken. Und ich denke, es ist sehr hilfreich. Wer das mal vertiefen möchte, weil er jemanden hat, der da Ärger macht oder meint, alles falsch, kann sich gut über diese 4 Bücher auf dieses Thema gründlich vorbereiten. Es ist immer der Hintergedanke, deutlich aufzuzeigen, die Bibel hat alles gesagt zu allen Problemfeldern. Nur wir entdecken das nicht immer so. Je nach Fragestellung stehen wir etwas hilflos im Raum und überlegen, was machen wir denn jetzt? Das ist völlig normal, das muss aber nicht so bleiben. Und in diesem Sinne lade ich ein, lass uns die Zeit nutzen, einmal zu diesem etwas vielleicht ausgefallenen Thema. Ich habe falsch umgedrückt, Entschuldigung. Eine kurze Einleitung. In den 1930er Jahren wurde Adolf Hitler von deutschen Kirchenmännern als ein Führer unterstützt, der nicht rauchte, der nicht trank, der Frauen ermunterte, sich in keuscher Weise zu kleiden und der Pornografie bekämpfte. Wenn das ihre Checkliste sein sollte, dann war Hitler ein prima Kerl. Aber von ihm, das wissen wir, da brauchen wir gar nicht lange drüber zu reden, besteht eine Wachsfigur in Madame Tussauds Gruselkabinett direkt am Eingang, jedenfalls zu dem Zeitpunkt, als ich da war. Und wir wissen ganz genau, Hitler war kein prima Kerl. Woran liegt das also, wenn wir diesen kurzen aufreißerischen Ausschnitt, dieses Zitat nehmen? Wir merken, wo das Problem liegt. Das Problem liegt nämlich da, dass Werte oder Wertvorstellungen zwar wichtig sind für das Zusammenleben, aber sie sagen einzeln betrachtet noch überhaupt nichts über den Charakter einer Person aus. Und erst wenn alle Wertvorstellungen zusammen mit der Vorstellung der Person, sie dann auch anzuwenden, bekannt sind, dann haben wir einen Charakter, über den wir uns ein Urteil fällen können. Hitler ist das beste Beispiel. Und am Ende des Krieges konnte man mit dem fürs Vaterland alles rechtfertigen, und wenn es noch so schräg und noch so verkehrt war. Wenn wir uns um die Begriffe kümmern, Ethik und Moral, heute steckt man ja nicht nach, heute googelt man ja, da weiß man überhaupt nicht mehr, was man nachher davon nimmt. Es gibt eine Fülle und es ist sehr interessant, was im Einzelnen wie dazu gesagt wird. An den Schulen ist es ja, glaube ich, Peter, korrigiere mich, wenn ich das eine alte Version meiner Kenntnisse habe, ist es doch möglich, nach wie vor Philosophie statt Religion zu wählen. Richtig. Und das ist auch einfach der Grund, dass dieses Thema Philosophie viel mehr verbreitet ist, auch unter jungen Leuten. Früher war das ein Exotenthema. Ich habe 1980 Abitur gemacht. In den 70er Jahren hat Philosophie gewählt, wer mit anderen Sachen nicht klarkam. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Das war Trend. Ob das eine richtige Bewertung war, es war jedenfalls in meiner Jahrgangsstufe so. Ethik und Moral, ganz kurz zu den Begriffen. Ethik ist das griechische Wort von Ethos, und das heißt Sitte, Charakter, Gewohnheit oder Brauch. Die Grundfragen der Ethik lauten: Was wollen wir tun? Wie sollen wir handeln? Ständig müssen wir uns mit diesen Fragen befassen, manchmal auch ohne, dass wir uns darüber im Klaren sind. Und häufig müssen wir uns mit diesem, was mache ich denn jetzt, befassen und eine Entscheidung treffen, ohne dass wir jemanden haben, der uns bei der Entscheidung hilft. Bei großen Entscheidungen haben wir manchmal jemanden. Bei Entscheidungen kleinerer Art ist das anders, da müssen wir selber entscheiden. Ich saß nach einem längeren Lockdown, ich war also 8 Wochen nicht im Büro, hat alles über Telearbeit gemacht, dann bin ich nach Düsseldorf gefahren, das war damals fast gut 30 Jahre, jeden Tag, und auf einmal musste ich überlegen, ob ich abbiege. Ja, wir merken, manchmal gibt es solche Banalitäten, aber daran merken, wir müssen Entscheidungen treffen. Vieles läuft in der Routine ab und wir merken es überhaupt nicht. Der Begriff Moral, von dem lateinischen Wort, also nicht griechisch, sondern lateinisch mos, ist Sitte, Gebrauch, Charakter, und hat im Grunde genommen dieselbe Bedeutung wie das Ethos im Griechischen, aber im Sprachgebrauch und in der Anwendung ist Moral in der Regel das in einer Gruppe praktizierte System von Regeln, welches das Zusammenleben in verschiedenen Bereichen reguliert. Die Notwendigkeit von Moral gibt sich aus ganz einfachen Lebenssituationen, zum Beispiel aus dem Konflikt des Wollens verschiedener Leute, die sich nicht immer zugleich, wo man das Wollen nicht immer zugleich auch befriedigen kann. 5 Leute bewerben sich auf eine freie Stelle, wer kriegt sie? Es gibt 4 Betroffene, Beleidigte, die sich rumdrehen und sagen, so ein Blödsinn, der ist nicht besser, und einen, der sich riesig freut. Wir merken an solchen simplen Beispielen, wo man sagt, muss man da denn sonntags drüber nachdenken? Das ist doch sowas von klar. Diese Grundproblematik, wir müssen sie uns einfach nur mal vergegenwärtigen, denn sie verfolgt uns auch bei schwierigen Themen. Und wenn da falsche Entscheidungen laufen, dann haben wir ein Problem, ein größeres Problem. Ethische Normen lassen sich ganz grob einteilen, links in die Individual- oder Strebensethik, das heißt, das Ziel ist, ich will ein glückliches und gutes Leben führen. Oder rechts in die Sozial- und Sollensethik, das betrifft uns alle, die ganze Gesellschaft, in der wir leben. Das ist der Überbegriff von Moral und Gerechtigkeit, insbesondere wenn es mehr als eine Person ist. So kann man das ganz grob einteilen. Dazwischen, das habe ich weggelassen, das kann man alles nachlesen. Und dann kommen wir zu Brückenpfeilern, die dieses ganze ethische System oder das ganze Gedankengebäude durchziehen. Das ist, wenn man so will, das Skelett, an dem das ganze Fleisch hängt und dann die Person Ethik ausmacht. Da haben wir links die Werte, dann kommen wir zu Prinzipien, dann wird das runtergebrochen in Recht, das ist die 3. Spalte von links, und ganz rechts stehen die einzelnen Normen. Wir nehmen mal den mittleren Teil als Nummer ganz kurz als Beispiel, das Thema Freiheit. Das ist ein Überbegriff. Wer Lektüre lesen musste zur Französischen Revolution, Don Carlos und wie die ganzen netten Stücke alle heißen, der wird hellauf begeistert sein, was man alles um dieses Thema machen kann. Wir haben uns daran gewöhnt, an sehr viel Freiheit, die wir haben. Das war überhaupt nicht selbstverständlich. Freiheiten im Mittelalter, die sahen absolut anders aus. Wenn man nicht gerade zu den obersten 1000, wenn wir heute sagen, damals waren es wahrscheinlich ein paar weniger, gehörte, war das Leben ein Schuften von morgens bis abends und man war froh, wenn man über die Runden kam. Freiheit wie heute und von A nach B gehen, wenn das eingeschränkt wird, ja, durch den Lockdown, wir merken ja, was dann auf einmal wieder fehlt. Freiheit nach Corona ist vielleicht eines der interessantesten Themen, weil wir das so aus den Augen verloren haben. Das gehörte so selbstverständlich dazu. Dann ist das Prinzip, handle so, dass du in deiner Freiheit die Menschen nicht beeinträchtigst. Das Recht, was sich daraus ableitet, was auch im Grundgesetz steht, in verschiedener Form ist es verankert, ein Recht auf Freiheit. Und dann gibt es einzelne Normen bis hin zu der Handlungsnorm, zwinge niemanden mit Gewalt etwas zu tun, respektiere fremde und berechtigte Interessen oder Ziele. Na toll, jetzt sind wir sehr viel weiter. Ne? Aber gut, für eine Philosophieklausur müsste man dieses Runterbrechen beherrschen und kennen. Und dieses Prinzip, das kennen wir auch. Das kennt auch die Bibel. Wir werden es nachher noch sehen. Die Brückenpfeiler der Ethik, oh, das ist jetzt ein bisschen klein geraten. Ich lese es ganz kurz vor oder ich trage es besser vor. Wichtig ist, menschliches Handeln muss gerechtfertigt werden. Da braucht es Maßstäbe, da braucht es Kriterien, woran man das bewertet. Und zwar Kriterien, die alle kennen und die zuverlässig sind, auch dann, wenn man im Streitfall die Bewertung durchführen muss. Das ist der erste Teil, der besteht aus diesen gerade in der Tabelle aufgezeichneten Normen, Rechten, Werten und Prinzipien. Die meisten moralischen Normen lassen sich bei genauem Hinsehen auf bekannte grundlegende Werte zurückführen. So, das sind bewusst oder unbewusst in unserer Gesellschaft hier Orientierungsstandard. Das Beispiel Freiheit, ich darf mich ins Auto setzen, von A nach B fahren. Kaum einer weiß, dass ich keine unnützigen Fahrten machen darf. Das Straßenverkehrsgesetz verbietet die. Nur, wie wollte ein Polizist, der mich anhält, wissen, ob ich unnütz fahre oder nicht? Ja, wenn ich mir für meinen Spaß fahre, dann ist das für mich nötig und zwingend. So, wir merken solche Grenzbereiche. So, wichtig ist, dass große Streitfälle gelöst werden können. Warum? Wir brauchen Frieden in einer Gesellschaft, sonst kommen wir nicht miteinander aus. Es kann nicht sein, dass immer nur der die beste Waffe hat oder am stärksten ist, gewinnt. Und deswegen unterstellt man sich solchen Prinzipien. Sie wollen kollektive Zielsetzungen, also in Deutschland gilt Doppelpunkt, das wäre eine kollektive Zielsetzung, den man dahinter den Doppelpunkt schreiben müsste. Sie sind nicht immer rational begründbar, sie sind auch manchmal weltanschaulich oder religiös oder emotional bis hin zu triebhaft, je nach Volk und Stamm. Wenn wir daran denken, wenn ein Ulrich Neuenhausen mal berichtet hat, Nordpakistan, Blutrache, wenn man die Ehre wiederherstellen muss. Das ist nicht immer rational. Das ist schon fast triebhaft, aber religiös dann noch gedeckt. Und wir merken dann, wie schwierig es wird, wenn man solche fremden Systeme bewerten sollte. Wir würden sagen, unmöglich. Für die völlig normal. Was ist denn jetzt richtig? Dann der letzte Punkt hier. Als allgemeine Zielorientierung finden Werte sich auf einer anderen, höheren Ebene als die konkreten Handlungsorientierung in Form von Normen, Werten, was auch immer. Du sollst aber nicht, wäre eine konkrete Handlungsnorm. Dann gibt es noch diese Abgrenzung zwischen Moral und Recht. Von der Moral zu unterscheiden ist das Recht, während das Recht immer das äußere Verhalten des Menschen regelt. Zum Beispiel das Rechtsfahrgebot im Straßenverkehr betrifft die Moral, die Gesinnung des Menschen. Häufig decken sich Recht und Moral, Regeln der Moral, also dessen, was Sitte ist, können auch zu einem Gesetz erhoben werden. Die Moral sagt uns, was gut und böse ist. Das Recht legt fest, was erlaubt und was strafbar ist. So ist zum Beispiel Abtreibung für viele Menschen moralisch verwerflich. Dennoch ist sie in verschiedenen westlichen Ländern in den ersten 12 Schwangerschaftswochen nicht strafbar. Wenn man gerade zu dem letzten Punkt Beispiele sucht, es dürfen Kinder noch abtreiben, die nach BGB schon längst erbfähig sind, wenn es zu einem solchen Erbfall käme. Also wir haben hier noch viele auch Ungereimtheiten im Recht und aus verschiedenen politischen Gründen will man das alles nicht bereinigen. Das ist jetzt nur ein Aufzeigen der Problematik. So, dann haben wir hier Zweck und Funktion der Werte, eigentlich eine Zusammenfassung dessen, was wir gerade schon angerissen haben. Werte bieten einen Maßstab zur Beurteilung, sie zeigen die idealen Denk- und Verhaltensweisen an. Werte sind Wegweiser bei der Wahl und Verwirklichung sozialer Rollen. Werte sind Mittel zur sozialen Kontrolle, du darfst, ich darf nicht oder wie auch immer. Werte dienen als Mittel zur Herbeiführung von Solidarität, dass man auch berechenbar weiß, wenn ich mich so verhalte hier in Deutschland, dann ist das erlaubt, dann kann mir keiner einen Vorwurf machen. Was hat das denn jetzt mit der Bibel zu tun? Jetzt werden wir die Folie von vorher noch einmal sehen und nur ein paar Sachen sind noch tief schwarz, der andere Teil ist abgeblendet, leicht grau. Und ich lese diesen schwarzen Teil noch einmal vor. Während das Recht das äußere Verhalten des Menschen regelt, betrifft die Moral die Gesinnung des Menschen. Die Moral sagt uns, was gut und was böse ist. Das Recht legt nur fest, was erlaubt und was strafbar ist. Und würden wir hier statt Moral sagen, die Bibel, im ersten Punkt, dann würden wir schon ganz dicht drankommen und dann hätten wir diese Überschrift nicht mit dem Thema Moral und Ethik. Und auf einmal würden wir sagen, ja, das ist ein Thema für Sonntagsmorgens. Ja, das ist ein biblisches Thema. Worauf ich hinaus möchte, ich möchte deutlich machen, dass diese Sachen, und diese Folie wiederhole ich jetzt auch nochmal, was hat das mit der Bibel zu tun? Das ist exakt die gleiche vorletzte Folie nochmal. Wir werden sehen, dass diese ganzen Themen auch Themen der Bibel sind. Es gibt aber mindestens 3 ganz eklatante Unterschiede, obwohl die ganze Denk- und Behandlungsweise gleich ist. Und diese 3 Unterschiede sind wichtig, dass wir uns die gleich einmal vor Augen führen. So, nachdem wir jetzt, abgesehen vom Titelblatt, 8 Folien hatten, die einfach nur die Denkweise bei diesem Thema im Philosophieunterricht dargestellt haben, wo wir jetzt rüberbrechen und sehen, die Bibel denkt in vielen Teilen oft sehr ähnlich, aber mit anderen Akzenten. Und da wollen wir uns jetzt einmal genauer darum kümmern. Der erste, ich nehme beispielhaft einen Vers, Jesaja 48, Vers 17, nach der Übersetzung Lutherbibel 84. So spricht der, möchtest du vorlesen? Wir hatten uns die Aufgaben geteilt. Ich habe mir das aber hier nicht notiert. Entschuldigt bitte die kleine redaktionelle Störung.
So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Weg, den du gehst. Oh, dass du auch meine Gebote bemerkt hättest. So würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meeresquellen.
Danke. Diese Fußnote, 5. Mose 5, Vers 29, das ist das, was Jesaja hier fast wortgleich wiederholt. Mose sagte das auch im Auftrag Gottes dem Volk Israel. Und der erste Vers 17 ist ein ganz, ganz entscheidender, wenn es darum geht, dass Gott über Werte und wie man die Werte leben soll, umsetzt. So spricht der Herr, dein Erlöser. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft, und der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Man könnte es auch mit den Philosophieunterrichtsworten sagen, der dir die Werte beibringt und sagt, wie sie zu verstehen sind, und der dir dann hilft in der Anwendung, in der Umsetzung. Und ich glaube, das gibt es sonst nirgendwo. Jetzt kann man das als Bedrohung empfinden. Ja? Wenn ich was nicht selber machen darf, mir immer einer über die Schulter schaut und sagt, aber hast du falsch verstanden, oder aber doch nicht so umsetzen. Dann kann ich die Krise kriegen und sagen, weißt du was, halt mal die Klappe und lass mich mal in Ruhe arbeiten. Oder aber ich kann das auch als Hilfe und als, ach schön, der sagt mir vorher, bevor ich den Fehler mache, bevor ich zu Ende arbeite und dann alles neu machen muss, wie es denn richtig geht. Ich habe was falsch verstanden oder ich habe es richtig verstanden und setze es falsch um. Und ich glaube, Gott hat diese Intention der echten Hilfe, nicht des dauerhaften Kontrollierens. Hier reden wir nicht über Controlling, hier reden wir um echte Hilfe. Und das ist ein großer Unterschied. Und Gott weiß, dass wir gerne lieber selber möchten. Gestern war unser Enkel zu Hause, der benutzt die Worte nicht, aber sein ganzes Handeln, alleine, ich kann alles. Ja, mit 2,5 kann man alles. Vor allem die Eltern zum Lachen bringen. Ja, mir gehört die Welt, auch wenn ich sie nicht ganz beherrsche, aber ich will sie beherrschen. Und Gott weiß um uns als seine Kinder, aber er möchte helfen, bevor es zu Schaden kommt. Wir dürfen auch probieren, auch als Christen. Aber Gott möchte, dass wir Lernende bleiben und dass wir weiterkommen und hat ernsthafte und gute Absichten. Und wenn wir dann die Werte oder die Maßstäbe Gottes, das, was Gott will, einmal nochmal runterbrechen, nach dem gleichen Raster von gerade, dann könnten wir das durchaus so formulieren. Zweck und Funktion von Gottes Geboten und Leitung. Er bietet Maßstäbe zur Beurteilung an. Er zeigt die zielführenden Denk- und Verhaltensweisen auf. Er gibt die Wegweiser zur Verwirklichung einer ihm wohlgefälligen oder ihm gefälligen Lebensweise. Er gibt die Mittel der sozialen Kontrolle. Er gibt die Werte, die zur Herbeiführung von Solidarität und Gemeinschaft führen. Und hätten wir so angefangen, hätte wahrscheinlich kaum einer den Umweg gemerkt über Philosophie und Philosophieunterricht, wenn er den nicht gerade selber hat. Und jetzt werden wir noch ein bisschen elementarer. Jetzt schauen wir einmal an, auf welchem Hintergrund Gott das sagt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was nützlich ist. Nützlich, nicht nur, was du darfst und nicht darfst, sondern nützlich, das ist mehr. Ja? Und der dir dich lehrt, der dir einfach helfen will, in deinem Leben die richtig umzusetzen. Und wir müssen hier wirklich diese elementaren Dinge der Bibel einfach als Hintergrund sehen, wo Gott nicht von runter geht, weil er weiß, das ist unser Problem, was uns ewig begleiten wird, bis wir hier auf der Erde die Augen zumachen. Es fängt ganz vorne an. Jetzt kommen wahrscheinlich ein paar bekannte Sachen. Ich bitte da um Nachsicht. Wir erinnern uns aber noch einmal dran. Gott sagt nach Abschluss der Schöpfung, dass alles sehr gut war. Das könnte man als Bibelskritiker würde man sagen, ja siehst du, so ein selbstgefälliger Gott. Ja, wenn ich was fertig mache, habe ich ein bisschen gesunden Menschenverstand und sage, vielleicht fehlt doch noch was, gucken wir mal, wir probieren mal. Nein, Gott brauchte nicht probieren. Er war Gott und es war wirklich sehr gut. Und in diesem Kontext, bei sehr gut, hat Gott auch einen Menschen geschaffen. Und er hatte ihm eine Würde gegeben, was er als Gesprächsgegenüber akzeptiert. Ich habe mal einen Christen, der war Dozent an der Uni, kennengelernt. Das war ein lieber, netter Mensch und der wollte wirklich keinen ärgern. Aber der sagt, wenn ich mich mit einem einfachen Arbeiter unterhalte, das ist nicht kompatibel, wir kommen nicht auf einen Nenner. Ja, ich rede immer über Sachen viel detaillierter als er und wir kommen einfach nicht auf den grünen Zweig. Was heißt das? die hatten so unterschiedliche Ausbildungsstände, selbst beim gleichen Thema, die fanden nicht die richtigen Worte miteinander. Das Beispiel möchte ich an der Stelle bewusst erwähnen. Gott, der Gott war und alles konnte, der sogar die Sprache erfunden hat, hat uns so geschaffen, dass wir die Würde besaßen, dass er sich mit uns unterhielt. Was passierte nach dem Sündenfall? Gott ging durch den Garten Eden und suchte Adam und Eva, um mit ihnen zu reden. Jetzt wollten sie aber nicht mehr reden, jetzt war die Sünde da. Schluss mit Reden, keine Lust mehr. Merken wir, wo das Problem ist. Das ist das Problem, was uns unser Leben lang begleiten wird. Obwohl wir die Würde hatten, als Gottes Geschöpfe, Adam und Eva durften mit Gott reden. Sie waren für Gott ein Gegenüber beim Sprechen. Sie waren nicht Gott. Sie waren auch nicht ein zweiter Gott für einen anderen Bereich zuständig. Nein, sie waren Menschen, seine Geschöpfe, aber mit dieser Würde ausgestattet. Gott wusste, dass der Mensch verführbar war, von Anfang an. Gott hat den Menschen mit einer Kreativität geschaffen. Er sollte kreativ sein und sich die Erde untertan machen. Und ich finde dieses Beispiel, was ich mal gelesen habe, Gott hat die Erde im Rohbau fertig. Die gesamte Innenausstattung, einschließlich Namensgebung der Tiere, das war Sachen seiner Geschöpfe, der Menschen. Ob das 100% zutrifft, lassen wir es offen. Aber diese Grundidee, ich schaffe alles im Rohbau, ihr macht, bringt das zu Ende, zeigt, mit welcher Kreativität Gott sie ausgestattet hat. Gott hatte angeordnet, hat nur eine Anordnung gegeben. So kreativ waren die. Die mussten nicht Anleitung haben, wie sie alles machten. Vielleicht haben sie auch mit Gott darüber gesprochen. Müssen wir offen lassen. Aber von den Verboten her gab es nur eins. Oder Anordnung nenne ich das mal. Gott hatte angeordnet, dass der Mensch von allen Bäumen essen darf. Bis auf eine einzige Ausnahme. Und jetzt ist die Frage, war sowas denn in einem Paradies überhaupt nötig? Wenn es paradiesisch ist, dann redet man doch, würde man vor Sprache, braucht doch ja sagen, ich habe alles, oder? Also paradiesisch war ich bei mir in der Schule nie, aber es war so, dass ich überlebt habe, brauchbar überlebt habe. Aber paradiesisch heißt, ich hätte durchaus noch ein paar Vorstellungen, was mir noch fehlt, was ich gerne noch hätte. Kann man in einem Paradies überhaupt verführbar sein? Oder hat Gott hier nicht vielleicht doch alles nicht nur, nicht sehr gut, sondern nur gut gemacht? Diesen einen Fehler, dass sie verführbar blieben. Nein, er hat es bewusst so drauf angelegt. Das hat er sich geleistet. Ich sage es mal mit diesen Worten. Gott besaß die Würde. Entschuldigung, jetzt bin ich hier in der Folie gesprungen. So. Ja, man hatte doch alles und war trotzdem verführbar. So, jetzt, ich war nämlich schon bei der nächsten Folie. Gott riskierte, dass der Mensch sich frei entscheiden kann, nämlich auch gegen ihn. Das hat er sich geleistet. Da fragt man doch instinktiv, Gott, hättest du auch einfacher haben können, oder? Gott hat den Menschen als sein Gegenüber geschaffen, er wollte mit dem Menschen kommunizieren. Und wie kann man mit jemandem kommunizieren, den man als Gesprächsgegenüber akzeptiert, wenn man nicht gerade bei der Polizei im Verhör ist oder bei Gericht als Zeuge Zwangsaussagen muss? Dann geht das nur freiwillig. Der Mensch besaß diese Würde. Der Mensch hatte keinen Auftrag von Gott, jetzt durch die Gegend zu rennen und zu überlegen, was gut oder was böse ist. Nein, Gott hatte andere Aufträge gegeben, aber gut und böse zu unterscheiden, gehörte nicht zu den Aufträgen, die Gott erteilt hatte. Es gab ein moralisches Universum, was richtig und was falsch war. Dieses Beispiel mit dem Baum, davon nicht essen, ist ein Indiz dafür. Ist so wie Gott das physikalische oder astronomische Universum, was man messen, sehen und bewerten kann, geschaffen hat, genauso hat er ein moralisches geschaffen. Von Anfang an. Das war genauso da, gleichwertig. Der Mensch hat die erste Beratung erlebt, durch die Schlange. Er hat diese Beratung nicht nochmal anschließend mit Gott besprochen. Und schon passierte, was passieren musste. Der Mensch wollte im Paradies mehr sein als das, was er war. Er war nicht zufrieden mit seinem Zustand. Die Schlange sagte, sie könne so werden wie Gott. Der Mensch könne so werden wie Gott. Dazu müsse er doch nur von den verbotenen Früchten oder von der Frucht essen. Der Mensch befolgte den Ratschlag, hier hätte ich noch einfügen müssen, ohne Rücksprache mit Gott. Ob er den Weg gehabt hätte, ich bin mir sicher, er hätte ihn gehabt. Jeder Mensch muss seitdem etwas tun, was Gott ihm nicht als Aufgabe von vornherein zugedacht hat, jetzt aber seine Aufgabe wird. 1. Mose 3, 22. Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns und weiß jetzt oder jetzt ab dem Sündenfall, was gut und was böse ist. Und es kam eine ganz schlimme Sache hinzu, der Mensch konnte diese Entscheidung nicht rückgängig machen. Jetzt lesen wir diesen Vers nochmal im Zusammenhang mit zwei weiteren Versen. Unten auf der Seite.
Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auf von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, auf dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ Laban vor dem Garten Eden, Cherubim, mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens.
Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Sünde, wenn sie einmal geschehen ist, ist nicht umkehrbar, so als wenn sie nicht geschehen ist. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Gott vergeben kann. Ja, das ist richtig. Aber die Folgen der Sünden sind geblieben. Sie waren außerhalb des Paradieses. Der Mensch muss seitdem her laufend Entscheidungen treffen. Denn 1. Mose 3, 22 wiederholen wir jetzt nicht. Der Mensch war aber dafür gar nicht geschaffen. Er brauchte jetzt eine Nachrüstung und musste von Gott den Heiligen Geist bekommen. Denn diese Entscheidungsfähigkeit, gut und böse, gehörte nicht zur Grundausstattung des Menschen. Gottes moralisches Universum war unverändert und jetzt war ein Unterschied im Leben von Adam und Eva eingetreten. Vorher gab es nur den Zustand Eden, den Arbeitsauftrag und ein Gebot, nicht von diesem Baum essen. Was war jetzt? Es gab jetzt neben dem, was Gott gesagt hat, das moralische Universum von Gott, gab es noch ein neues Universum, nämlich der Teufel konnte seine Lügen verbreiten. Und alles sah auf einmal fast so aus, als wenn Gott es gesagt hätte, immer mit dem gleichen Fehler. Hatte die Schlange was Falsches gesagt, ihr werdet sein wie Gott? An einem Punkt nein. An einem Punkt war die Schlange ehrlich. Ihr werdet Gutes und Böses unterscheiden können, wie Gott auch. Was sagt Gott? 1. Mose 3, 22. Einer wie uns, wie von uns. Gutes und Böses zu unterscheiden. Das wollte Gott aber ersparen. Und jetzt haben wir auf einmal immer zu jeder Entscheidung, und das unten hier, das Fettgedruckte. Und nun gibt es fast immer zwei Angebote für den Menschen. Und es ist nicht immer klar, was das Richtige und was das Falsche ist. Und ständig ist man damit befasst, zu überlegen, ist das jetzt von Gott oder ist das eine Attrappe vom Teufel, was nicht zielführend ist. Und ich glaube, das ist schlimm. Und der Römerbrief Kapitel 8 fasst das in zwei Versen so zusammen. Denn seitdem ist der Mensch der Vergänglichkeit und andere Übersetzungen benutzen hier auch Nichtigkeit. An der Stelle ist das Synonym. Er ist der Nichtigkeit unterworfen. Wir lesen die zwei Verse.
Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes.
Danke. Der Mensch ist seitdem her dem Urteil und den Folgen, dem Urteil der Sünde und den Folgen der Sünde unterworfen. Egal, was der Mensch macht aus eigener Kraft, das hat vor Gott null Wert. Und den Wert, den es einmal haben sollte, den kriegen wir dann nie wieder hinein durch eigene Anstrengung. Sünde ist Zielverfehlung und eine Sünde, die nicht vergeben ist, die wird ihre zersetzende Kraft haben. Gottes moralische Universum war schon immer da, das gilt es jetzt zu wieder neu zu entdecken. Aber vorher gibt es einen Denkfehler, und das ist hier der untere Punkt. Bei jedem Handeln ist zu beachten, wenn ich es richtig mache, so handle und so lebe, wie Gott es will, dann kann ich damit nur keinen neuen Fehler, keine neue Sünde begehen. Aber ich kann nie einen Überschuss anhäufen, den ich mit vorher begangenen Sünden verrechnen kann. Und das ist das, was im Alten Testament immer gesagt wird. Wer unter dem Gesetz lebt und wenn das Gesetz erretten soll und vor Gott gerecht machen soll, dann reicht ein Fehler und alles ist umsonst. Das ist genau das Gleiche mit biblischen Worten. Und ich kann nicht durch Gutes tun, so viel Gutes tun, dass ich kleinere Sünden damit aufwiegen darf. Das kennt Gott nicht, das kennen wir Menschen. So, und jetzt war der Mensch, jetzt war der Mensch wirklich in einer Situation, aus der er wieder herauskommen musste. Und Gott will, dass wir jetzt diesen Sprung schaffen. Und er möchte Auswege schaffen. Und das ist wichtig. Und er hat das getan, indem er, jetzt können wir Bibelverse über Bibelverse sagen. Ich habe hier Beispiele zwei rausgesucht, wir lesen sie jetzt nicht. Ich unterstelle sie als bekannt. Wir hätten auch noch Johannes 1, Vers 12 nehmen können. Jeder, der an ihn glaubt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Seine Kinder müssen sie erst werden durch Wiedergeburt. Das werden sie, indem sie glauben. Vers 13 sagt, nicht durch Zeugung eines Menschen, sondern durch Gottes Schaffen. So, nicht anders werden wir Kinder Gottes. Der Mensch ist dann ein Kind Gottes und von dem Urteil und den Folgen der Sünden befreit. Von dem Urteil, er wird nicht bestraft. Er ist versöhnt mit Gott. Wir haben uns in der ersten Stunde daran erinnert. Aber auch von den Folgen der Sünde. Er muss nicht sündigen. Und wenn Leute lange in Sünde gelebt haben, für die erzählen manchmal, wie schwierig das ist. Ja, sie müssen nicht mehr. Aber so ein Hang, mal die alten Fehler zu wiederholen, das ist nicht immer von jetzt auf gleich weg. Das kann bisweilen sehr anstrengend sein. Aber Gott möchte, dass die Beziehung zu ihm immer wieder gereinigt wird. Der bekannteste Vers ist vielleicht 1. Johannes 1, Vers 9. So, und jetzt passiert, was in 1. Korinther 5, Vers 13 steht. Christus hat die Grundlage geschaffen. Jesus Christus ist die Grundlage. Und darauf darf ich aufbauen. Alles, was ich jetzt tue, das wird Gott noch einmal neu bewerten, aber nicht mit dem Aspekt, unter dem Aspekt, bin ich sein Kind oder nicht sein Kind, sondern unter dem Aspekt, hat das Bestand in der Ewigkeit? Hat das, wenn ich einmal vor Gott stehe, einen Wert? Paulus sagt, im Zweifelsfall verbrennt alles, wie Stroh und Heu. Dann bleibt nur noch die Grundlage, ich bin sein Kind. Aber Gott möchte sehnlichst, und die Bibel ist voll davon, dass wir darauf dieser Grundlage etwas aufbauen. Uns also über die Fragen, wie sind Gottes Werte und wie soll ich sie hier auf der Erde leben, sollen wir uns sehr wohl Gedanken machen. Selbstgefällig zurückzulehnen, ach, ich komme ja in den Himmel, das hat nichts mit Gottes Absichten zu tun. Ja, das will er, dass wir bei ihm im Himmel sind, keine Frage. Aber die Zeit auf der Erde so zu vertrödeln, das ist für ihn ein Schlag ins Gesicht. Der Mensch kann jetzt durch den Heiligen Geist Gottes moralisches Universum entdecken und danach leben. Und jetzt ist hier wieder ein ganz entscheidender Unterschied zum Philosophieunterricht. Gott hat die Werte gegeben. Es gilt nur, sie zu entdecken und aber auch danach zu leben. Seine Werte sind als Maßstab vorhanden und Gott hilft dabei. Jesaja 48. Wo ist der Unterschied? Wir müssen überlegen, sind überhaupt Werte? Googelt einmal im Internet unter Werten der Regierung für den Schulunterricht. Allein von Niedersachsen, 48 DIN A4 Seiten, warum, welche Werte überhaupt als Werte im Philosophieunterricht Werte sind. Dann haben wir so ein Gefühl dafür, was Gott uns abgenommen hat. 48 Seiten in 10er Schrift, was ist das, Times oder Areal, ist ja egal. Ich wollte nur sagen, da steht was auf der Seite. Das mal 48, das ist schon was. Das hat Gott uns abgenommen. Das heißt aber auch nicht für uns, dass es gleich immer alles klar ist. Mit seinem Geist, das nimmt er uns dann nicht ab, aber er gibt uns Unterstützung, Schützenhilfe ist das falsche Wort, Unterstützung, durch seinen Geist gilt es, das zu entdecken und zu leben. Und dass das nicht immer ganz einfach ist, warum ist denn in den Gemeinden so viel Frieden vorhanden? Weil es auch schon mal da Missverständnisse gibt oder unterschiedliche Sichten. Der Mensch kann durch den Heiligen Gottes das entdecken und danach leben. Und jetzt kommt ein Punkt, den möchte ich nur ganz kurz streifen, weil es eigentlich schon wieder fast eine eigene Predigt ist, aber das ist eigentlich der Grund für das Titelblatt. Ja, Werte ohne Moral oder biblische Maßstäbe ohne passende Moral. Leider gibt es immer wieder Christen, die haben es verstanden. Ihr Verständnis, wie man das leben soll, auf ein Niveau zu heben, dass es sagt, das ist genauso wie Gottes Gebot selber. Also das Wie der Umsetzung soll den Stellenwert bekommen, wenn du es anders machst, dann machst du es nicht so, wie Gott es will. Ich weiß nicht, an welche Fälle ihr gerade denkt. Es gibt leider zu viele davon, die mir einfallen. In ganz schlimmen Fällen ist es sogar so, dass der Bruder oder der Schwester, die etwas anders denkt, Abweichler regelrecht bekämpft werden. Gott möchte, dass wir das machen. Nicht nur, weil er das will, sondern weil er damit auch was vorhat. Er möchte hier auf dieser Erde, dass wir Menschen sind, sich darum kümmern, was er will und die dann auch umsetzen, was er will. Paulus sagt das ganz kurz und knapp. Wir sind Christi Brief gelesen von der Welt. 2. Korinther 3, Vers 2. Ihr seid Christi Brief in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Gott will diesen Weg mit so zuverlässigen Partnern wie mich und dich. Ich reiß dich jetzt mit rein, ja? Wir beide sind dafür verantwortlich, ob meine Umwelt Christus erkennt oder nicht. Ich habe mich jetzt entschieden, vorzeitig in Pension zu gehen. Ab 1. September habe ich nie wieder Urlaub. Meine Kollegen versuchen mich damit zu ärgern, noch klappt es nicht. Dann guckt man auf einmal zurück, was hat man erreicht? Beruflich, das kann man relativ schnell zusammenfassen, das ist nicht so viel, dass man da lange für braucht. Ist es aber genug, sodass die Kollegen sagen, schade, dass du schon gehst. Und dann kommt der Punkt, was haben die von mir, von Gott erfahren? Ja, das eine oder andere. Aber sie waren immer wieder froh, wenn ich mich dem Thema der Arbeit zugewendet habe. Es ist so. Aber ich denke, Gott wird darüber wachen, ob ich jetzt nicht mehr hingekriegt habe oder vertane Möglichkeiten. Das muss Gott beurteilen. Aber da merkt man auf einmal, was dieser Vers für eine Bedeutung hat, wenn man so einmal aus dem freudigen Anlass für mich zurückblickt. Ja, was hat Gott aus mir machen können? Oder was habe ich vielleicht auch verbockt, wo er mehr mit mir vorhatte? Diese Fragen sind nicht ein Sport einer frommen Gemeinde, weil sie sonst keine Beschäftigung hat oder sonst sich nur um verbotene Dinge kümmert. Ich bin da mal ein bisschen frech und spitz in der Formulierung. Nein, Gottes Gebote entdecken und danach leben. Einmal wird Gott geehrt. Er möchte das, dass wir das tun, weil er Gott ist und wir ihm vertrauen. Und dann den Punkt gerade mit dem Brief, meine Mitmenschen können darüber auf Gott aufmerksam werden. Mission ist da, wo du als Christ lebst. Da fängt es an. Alles andere hat seine volle Berechtigung und ist auch wichtig und nötig. Aber wenn ich nur Außenmission unterstützen will, ansonsten zu dieser Form von Mission, ich lebe in meiner Umwelt als gelesener Brief Christi, nicht bereit bin, dann könnte man schon fast sagen, das ist Ablass. Ich kaufe mich frei durch Spende in die Außenmission, damit ich vor Ort mich so leben soll, wie will, damit Leute durch mich Gott kennenlernen können. Wir merken, das kann man nicht gegen andere aufrechnen. Aber wir können in die Falle tappern, dass wir uns gedanklich freikaufen. Aus der Verantwortung entlässt uns Gott deswegen noch lange nicht. Ja, und der dritte Punkt, ich habe selber einen großen Segen. Sünde ist Zielverfehlung und Sünde zersetzt immer. Sie macht kaputt. Sie macht Menschen kaputt. Der Teufel hat ein großes Interesse daran, dass Christen kaputt gehen. Ich kenne viele Christen, die mit dem, was sie meinten, tun zu dürfen, ihr Leben wirklich regelrecht ruiniert haben. Nochmal ganz kurz zur Hilfestellung und zur Motivation. Gott will, dass ich mich durch seinen Geist treiben lasse. Römer 8, Vers 14, denn welche der Geist Gottes treibt, diese Kinder Gottes. Kinder Gottes sind nicht daran zu erkennen, dass sie eine bestimmte Haarfrisur haben, besonders stock und steif bei bestimmten Themen sind oder zu anderen Themen sich gar nicht äußern, weil sie vielleicht auch keine Meinung haben. Nein, der Geist Gottes treibt sie. Hier steht nicht fehlerfrei. Hier steht, er treibt sie. Der treibt sie vielleicht auch manchmal, oder sie meinen, das ist Gottes Treiben, vielleicht tun sie sogar einen Schlag zu viel für ihren Herrn, müssen zurückrudern. Aber nicht die Fehlerfreiheit ist für Gott entscheidend, sondern dass sie durch ihren Geist sich treiben lassen und auch zur Korrektur treiben lassen, wo sie sich falsch verhalten haben. Und dann der nächste Punkt, Psalm 73, Vers 28. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. Gott möchte nicht, dass wir es tun, sondern mit Freuden tun. Und ich habe jetzt bewusst hier einen Vers nicht aufgeschrieben. 5. Mose 28, Vers 47 oder 48. Sagt er seinem Volk, wenn du mir nicht mit Freuden dienst, dann gibt es nur eine Alternative, du wirst deinen Feinden dienen. Und als ich den Vers gelesen habe, ich habe den mal aus dem Zusammenhang irgendwo gefunden, habe gedacht, das ist doch Erpressung. Nein, ich denke, Gott möchte, dass wir da so reinwachsen, dass wir mit dem ganzen Herzen dabei sind. Wir haben auch unsere müden und unsere schrägen Tage, das weiß Gott, darum geht es nicht. Es geht darum, will ich gerne. Sag ich morgen, Montag, wieder, ja, Herr, ich will mit dir diesen Tag erleben. Ob er grau ist, ob er besonders schillernd ist und schön, ob es einer ist, den ich mir im Kalender dick anmarkiere, weil ich mich gern zurückerinnere oder nicht, das ist nicht entscheidend. Sag ich Gott, ja, Herr, ich will mit dir mit Freuden diesen Tag erleben. Und das Wort Freude, da zögere ich manchmal im Gebet, denn dann lege ich mich ja schon ein bisschen mehr fest, als nur, ich will so leben, wie du das willst. Merken wir den Unterschied? Gott möchte den Unterschied aber in unserem Leben. Das könnten wir nochmal zusammenfassen, das wiederhole ich jetzt nicht, das haben wir bestimmt noch gut im Gedächtnis. Ich möchte aber an dieser Stelle einladen. In 14 Tagen machen wir Fortsetzung. Keinen Schreck kriegen, nicht mit diesem Thema, sondern mit der Anwendung dieses Themas. Und zwar zu der Frage, welchen Wert oder welcher Wert ist nach der Wert Freude nach der Bibel? Wir hatten gerade einen Mini-Vorgeschmack für die Bibelstellen. Wer möchte, kann sich vorbereiten. Die ganz bekannte Stelle, freut euch im Herrn alle Zeit. Ja? Der freudige Imperativ. Ja? Maskenpflicht, sonst sieht man dahinter meine Fleppe. Das wäre eine Möglichkeit, aber auch Römer 14, Vers 17. Und das ist vielleicht eine Stelle, die man sehr selten in dem Zusammenhang mit Freude hört. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Ich danke euch für eure Geduld und ich wünsche mir, dass wir in 14 Tagen da richtig spannend weitermachen dürfen. Amen.